Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Mekleide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Es gibt sie als Brausetabletten in Form von Dragees, Kapseln oder Pulver. Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arznei, es sind Lebensmittel. Es können Vitamine in konzentrierter Form sein, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren, aber auch Ballaststoffe, Pflanzen- oder Kräuterextrakte. Während Arzneimittel ein strenges Zulassungsverfahren durchlaufen, unterliegen Nahrungsergänzungsmittel nur einer Registrierungspflicht. Für deren Sicherheit sind die Hersteller verantwortlich. Ob Nahrungsergänzungsmittel bei gesunden Menschen für ein Plus an Gesundheit und Wohlbefinden sorgen, das ist umstritten. Trotzdem kaufen viele Menschen solche Präparate in der Hoffnung, sich etwas Gutes zu tun. Gibt es tatsächlich sinnvolle Ergänzungen zur täglichen Ernährung? Und welche Rolle spielt die Ernährung an sich? Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel versprechen auf ein langes, gesundes Leben. Das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen oder wenn Sie auch von Ihren Erfahrungen berichten mögen. Sie können uns auch gerne schreiben. E-Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen. Professor Michael Risto ist Ernährungswissenschaftler und Internist und er ist Direktor des Instituts für experimentelle Endokrinologie an der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Professor Risto.
Guten Morgen, Herr Winkelheil.
Wir reden über Nahrungsergänzungsmittel, aber nicht alleine, weil das suggeriert ja oft so den Eindruck, mit einer normalen Ernährung kann man gar nicht gesund alt werden. Aber stimmt das?
Also zumindest hierzulande wäre das ein Trugschluss. Also es ist außerordentlich schwierig, sich in Mitteleuropa so dermaßen fehl zu ernähren, dass man echte Mangelzustände, also Stichwort Skorbut oder ähnliches, entwickelt. Das schafft man einfach nicht.
Aber häufig ist ja eher ein zu viel.
Ich wollte gerade sagen, das größere Problem heutzutage ist die Übersupplementierung, die teilweise auch schleichend stattfindet. Also viele Lebensmittel, die Sie einkaufen im Supermarkt oder anderswo, sind supplementiert mit allen möglichen Vitaminen und anderen Zusatzstoffen, durchaus in guter Absicht. Aber das führt kumulativ über die Tage und Wochen dann doch dazu, dass man sich auch leicht überdosieren kann damit, ja.
Dann ist die Frage ja auch, essen wir möglicherweise für ein langes, gesundes Leben zu viel?
Die Frage ist erstmal, welche der vielen Optionen hat denn überhaupt nur annähernd Evidenz, also nachgewiesene Wirksamkeit für einen solchen Effekt? Und der ist sehr viel schwieriger zu klären als die Möglichkeit, dass viele von diesen Supplementen eher sinnlos sind. Das wäre ja noch okay, aber leider gibt es auch Supplemente, die durchaus Gefahrenpotenzial implementieren. Das heißt sogar, wenn auch in einem geringen Umfang, lebensverkürzend wirken können. Und das sind im Prinzip drei Kategorien, die man gerne zusammen behandeln kann, aber durchaus etwas längere Exegesen erfordern.
Bevor wir ins Detail gehen, gucken wir uns mal das große Feld an, der Nahrungsergänzungsmittel. Zahlen, Fakten von Anneke Meyer.
Ob Brausetabletten, Kapseln oder Dragees, 3 von 4 Menschen in Deutschland nehmen regelmäßig oder zumindest gelegentlich Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Am häufigsten greifen sie dabei zu Vitaminen. Diese machen rund 58% der verkauften Präparate aus. Auf Platz 2 folgen Mineralien mit 34%. Die Hälfte der Nahrungsergänzungsmittel, die 2018 in Apotheken über den Tisch gingen, wurden gekauft, um eine normale Funktion des Immunsystems zu unterstützen. Bei 10% der verkauften Präparate handelte es sich um Mittel zur Unterstützung von Herz und Kreislauf. 8% waren Produkte zur Behandlung von Blase- und Fortpflanzungsorganen. Probiotika für den Verdauungstrakt machten 7% aus. Die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln liegt seit Jahren auf einem Hoch mit weiterhin leicht steigender Tendenz. Über 2,5 Milliarden Euro pro Jahr werden in Deutschland umgesetzt. 62% der Konsumenten kaufen ihre Präparate in Drogerien. Bevor Tabletten und Kapseln es ins Regal schaffen, haben sie eine weite Reise hinter sich. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere Vitamine, werden in Indien und China produziert. Natürlich bedeutet bei Nahrungsergänzungsmitteln in den seltensten Fällen aus der Natur. Vitamin C und Co. werden chemisch, viel häufiger aber biotechnologisch mithilfe von Mikroorganismen oder Hefen hergestellt. Die können auch gentechnisch verändert sein. Wirklich natürlicher Herkunft, also aus Pflanzen oder Tieren gewonnen, sind Nahrungsergänzungsmittel nur noch sehr selten.
Annika Meyer war das für die Sprechstunde im Deutschlandfunk. Herr Risto, wie kommt es, dass es diesen riesigen Markt gibt? Offensichtlich schwingt da ja doch dieses Versprechen mit, wenn ich was einwerfe, dann hilft es. Und dann lebe ich länger, gesund.
Da gibt es mit Sicherheit verschiedene Gründe für, aber erfahrungsgemäß ist eine wichtige Motivation, dass der eigene Lebensstil meistens nicht optimal gesundheitsfördernd im Verhalten angepasst ist, also Stichwort körperliche Aktivität, Sport und wirklich ideale Ernährung, sodass Menschen glauben, sie könnten mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln und Supplementen das kompensieren, was nicht komplett falsch ist, aber in vielen Fällen auch nicht in dem Umfang möglich ist, wie man sich das vorstellt.
Riesenbereich, die Vitaminpräparate, die sind ja nicht alle harmlos. Also bei Vitamin C könnte man sagen, naja gut, das wird schnell hochdosiert und was der Körper nicht braucht, das scheidet er schon alleine aus.
Das ist richtig. Also Vitamin C gehört ja zu den sogenannten Antioxidantien. Da gibt es noch weitere, das Beta-Carotin, das Vitamin E, das Vitamin A. Und letztere sind alle fettlöslich, was einen großen Unterschied zum Vitamin C macht, weil die fettlöslichen Antioxidantien sammeln sich im Körper an. Das Fettgewebe und andere Organe speichern diese. Hm. Und wir wissen
Fangen wir mal mit dem Vitamin C an. Dabei ist ja die Idee, Sie haben es schon gesagt, die Antioxidantien. Und da sagte man immer, ja, das sind sozusagen Radikalfänger und die fangen die in der Zelle ab und schützen die Zelle. Stimmt das denn eigentlich so?
Also freie Radikale in sehr hohem Umfang sind durchaus gesundheitsschädigend. Was wir aber dabei im Kopf haben müssen, ist, dass wir bei normalem Alltag diese Radikalmengen gar nicht erzeugen können. Das heißt, selbst bei einem Marathonlauf werden Radikale erzeugt und so nach 3 Stunden, 4 Stunden, die unser Eins dann doch durchaus braucht, sind dann ein bisschen viel Radikale da. Aber jede andere körperliche Aktivität und auch Verhalten erzeugt nicht ausreichend Radikale, um Antioxidantien exogen erforderlich zu machen. Andersrum ist es so, dass geringe Mengen an freien Radikalen sogar gesundheitsfördernd sind. Also wenn Sie eine halbe Stunde joggen gehen, dann bilden Sie freie Radikale. Und wenn ich Ihnen dann ein Medikament gebe, was diese freien Radikale unterdrückt, dann ist das Joggen weniger gesundheitsfördernd, als wenn Sie keine Antioxidantien annehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Antioxidantien sind großer Unsinn und insbesondere die fettlöslichen, also Vitamin A, E und Beta-Carotin, das wissen wir aus epidemiologischen Studien, steigern sogar, wenn auch in geringem Umfang, das Sterberisiko. Also wer sowas einnimmt, lebt keinesfalls länger, sondern wenn er Pech hat, sogar etwas kürzer als Menschen, die gar nichts einnehmen.
Zuerst gesehen bei Rauchern?
Bei Rauchern, das ist schon Ende der 90er Jahre mit dem Beta-Carotin festgestellt worden. Die Studie hat man unterbrechen müssen. Die Vorstellung war, ich gebe Rauchern Beta-Carotin und die bekommen dann weniger oder später Lungenkrebs.
Das und Gegenteil war richtig, genau umgekehrt.
Der Gegenteil war richtig und dann hat man aus ethischen Gründen natürlich die Studie abbrechen können. Und bei Nichtrauchern sieht man diesen Effekt auch, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt wie bei Rauchern.
Wie sieht das in Bezug auf das Risiko für andere Krebserkrankungen aus?
Also für Darmkrebs gibt es ähnliche Zahlen, dass fettlösliche Antioxidantien das Risiko geringfügig steigern und bei anderen Krebssorten ist es nicht ganz so eindeutig, aber Darmkrebs ist nun mal der häufigste Krebs bei beiden Geschlechtern zusammengenommen, insofern ist das durchaus wichtig.
Vitamin E? Das sollte ja, also da sind ja auch große Versprechungen mit verbunden gewesen, also von wegen, das könne der Alterung vorbeugen.
Und, ja, also Vitamin E verhält sich da ähnlich wie Vitamin A und Beta-Carotin, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt. Aber ich würde die zusätzliche Zufuhr von Vitamin A, Vitamin E, Beta-Carotin eher vermeiden wollen. Und das Vitamin C dagegen, was auch in vielen Fertiglebensmitteln enthalten ist, um die haltbar zu machen, ist eher harmlos nach den vorliegenden Studien.
Große Diskussionen gibt es immer um Vitamin D.
Vitamin D ist eine ganz andere Geschichte. Vitamin D ist erstmal streng genommen kein Vitamin, sondern der Körper kann das selbst bilden. Und Vitamin D besonders in sonnenarmen Jahreszeiten, also im Winter, ist durchaus bei vielen Menschen eher im Mangel vorhanden. Das heißt, im Winter kann es durchaus sinnvoll sein, Vitamin D zuzuführen, allerdings nur, wenn nachgewiesen ist, dass wirklich zu wenig davon da ist. Das kann die Hausärztin, der Hausarzt mit einem einfachen Bluttest machen und dann gibt es so Kapseln, die man einmal in der Woche oder sogar nur einmal im Monat einnehmen muss, um das zu supplementieren. Ein zweites Problem ist die durchaus sinnvolle Verwendung von Sonnenschutzmitteln, die sich immer weiter durchsetzt. Das schützt sehr gut vor UV-Licht und Hautkrebs, führt aber auch leider dazu, dass der Körper weniger Vitamin D selbst im Sommer bildet. Und besonders bei Kleinkindern kann man durchaus beobachten, dass die Zunahme von UV-schützenden Lotionen und so weiter dazu führt, dass selbst Kinder zu wenig Vitamin D haben.
Obwohl also auch, die doch eigentlich viel mehr draußen sind.
Ja, also Kinder sollen ja sowieso in frühen Lebensjahren ein bisschen supplementiert werden mit Vitamin D, aber die Sonnenlotionen haben das ganze Problem durchaus verstärkt und insofern sind die Kinderärztinnen und Kinderärzte da auch durchaus aufmerksam in der Richtung.
Kürzlich war zu lesen, Vitamin D hilft beim Abnehmen.
Ja,
aber das ist, glaube ich, ein Umkehrschluss gewesen. Ne?
Ich glaube auch eher, dass die Exposition der Sonne gegenüber zu höheren Spiegeln führt und wer viel draußen ist, bewegt sich auch mehr. Also das ist eher unbelegt. Durchaus belegt sind zusammen.
Aber ist es andersrum? Wer dicker ist, hat einen geringeren Vitamin D-Spiegel.
Ja, wobei das jetzt nicht heißt, dass Vitamin D fürs Dicksein verantwortlich ist, sondern Menschen, die übergewichtig sind, sind statistisch weniger in körperliche Bewegung insbesondere draußen und haben dadurch einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Also so ist die wahrscheinlichere Kausalität.
Also so, dass es nicht hilft, Vitamin D zu schlucken, man nimmt ab.
Nein, also Vitamin D schlucken, man kann das auch überdosieren. Insofern sollte das wirklich nur nach entsprechenden Blutwerten passieren. Aber Vitamin D ist außerordentlich wichtig für die Knochengesundheit, Prävention von Osteoporose, aber auch für andere Phänomene. Beispielsweise Depressionen werden durch Vitamin D durchaus beeinflusst. Also es gibt ein ganzes Spektrum von Effekten, was Vitamin D hat.
Wie sieht es aus mit dem Vitamin B-Komplex?
Das sind sehr viele verschiedene Vitamine und zumindest kann man sagen, dass die Supplementierung von Vitamin B-Komplex, wie diese Kombination heißt, weniger problematisch ist, als das für Antioxidantien gilt. Das kann man durchaus befürworten und es gibt auch einige, zum Beispiel das B3, wo es gute Evidenz gibt, dass die wirklich gesundheitsfördernd sind und vielleicht auch die gesunde Lebensspanne, also länger gesund bleiben beim Menschen, positiv beeinflussen können. Das ist doch mittlerweile ziemlich gut belegt. Dann ist es bei Leuten, die viel Alkohol trinken, auf jeden Fall sinnvoll, B-Vitamine zuzuführen.
Warum?
Weil der Leberstoffwechsel durch Alkohol so verändert wird, dass bestimmte Vitamine da positiven Einfluss nehmen können. Und zweitens, Alkohol schädigt das Gehirn und auch andere Nerven. Und das B6 und das B12 kann da durchaus protektiv wirksam sein.
Wenn Sie so eine kurze Quintessenz ziehen würden von den Vitaminpräparaten, denn das ist ja, macht es eigentlich einen Unterschied, ob man Vitamine sozusagen normal aufnimmt mit Gemüse, mit Obst oder als hochdosiert als Pille?
Das läuft im Endeffekt auf die Frage hinaus, ob synthetische Vitamine und natürliche Vitamine sich unterscheiden. Das kann man sehr schnell beantworten. Nein, das ist nicht der Fall. Also dem Körper ist es relativ egal oder vollkommen egal, wie ein Vitamin hergestellt wurde. Die Zufuhr beispielsweise über saure Lebensmittel kann die Resorption durchaus verbessern, was bei einer Kapsel nicht der Fall ist. Aber theoretisch können Sie die Kapsel auch mit einem Schluck Essig zuführen. Das hat dann einen ähnlichen Effekt. Also es ist ein Irrglaube zu denken, dass Vitamine natürlichen Ursprungs oder sogar in der Originalmatrix, sprich dem Lebensmittel, sein müssen, um wirksam zu sein. Das stimmt nicht.
Anders gefragt, Obst und Gemüse enthalten solche Vitamine, aber kommt es auf die an? Oder sind es vielleicht andere Stoffe, die die Lebensmittel dann doch empfehlenswert machen?
Ja, jetzt wird es etwas komplexer. Also erstmal diese Gruppierung von Obst und Gemüse als eine Entität gefällt mir leider gar nicht.
Sie sind eher ein Gemüsefan als ein Obstfan,
ja,
oder?
Ja, gar nicht vom Geschmack her. Ich mag sehr gerne Obst, aber man muss sich einfach klar machen, Obst ist eine doch erhebliche Quelle von Zucker, und zwar Glucose wie auch Fructose, und beide sind ungesund, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Bei Gemüse ist das nur sehr eingeschränkt der Fall, und selbst Gemüse mit einem hohen Kohlenhydratanteil, also beispielsweise Bohnen, da liegen die Kohlenhydrate in anderer Form vor als im Obst, wo wirklich primär Zucker enthalten ist. Das heißt, diese allgemeine Empfehlung Obst und Gemüse würde ich doch eher einschränken wollen.
Sie würden eher sagen
Gemüse
ja. Und manchmal Obst.
Und Obst sollte man eher behandeln wie Süßigkeiten oder ähnliche Dinge, also eher zurückhaltend. Keiner will das verbieten. Jetzt zu Ihrer Frage. Obst und Gemüse, beide haben sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Dazu gehören die Polyphenole und viele andere Dinge. Die sind überwiegend in der Schale angesiedelt. Das gilt für Obst und wie Gemüse, und daraus leitet sich aber auch ab, wenn schon Obst, dann möglichst Obst mit viel Oberfläche und wenig Fruchtfleisch, was unterm Strich bedeutet, Blaubeeren sind gesünder als ein Apfel, weil Blaubeeren sehr viel Schale haben und sehr viel von diesen Polyphenolen, ein Apfel dagegen weniger. Aber
ja. Also ein Plädoyer für Bärenobst.
Bärenobst, also wenn schon Obst, dann Bärenobst, genau.
Okay. Und bei Gemüse?
Bei Gemüse gibt es ein breiteres Spektrum, auch von diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Und es gibt dann noch Gemüse, die zusätzliche gesundheitsfördernde Substanz enthalten, wie der allseits mehr oder weniger beliebte Brokkoli zum Beispiel, der Substanz enthält, das Sulforaphan, was ein Transkriptionsfaktor erhält, der die Stressabwehr der Zelle aktiviert. Das ist ein Spezifikum von Brokkoli. Es bedeutet aber nicht, wenn Sie kein Brokkoli mögen, dass Sie dann ein gesundheitliches Problem haben. Das ist eher ein Add-on, was man empfehlen kann. Aber Gemüse generell ist deutlich günstiger als Obst wegen des Mangels an Zucker darin.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Gewürze gesprochen. Die sind ja auch sehr beliebt als Nahrungsergänzungsmittel. Kurkuma.
Kurkuma haben Sie natürlich nicht zufällig ganz oben auf der Liste. Gibt durchaus gute Evidenz und auch kontrollierte Studien dazu, dass das gesundheitsfördernd ist, insbesondere bezüglich Entstehung von Typ-2-Diabetes gibt es wirklich gute Evidenz, aber auch bezüglich anderer Erkrankungen. Insofern kann man das absolut unterstützen.
Es gibt ich habe gehört, das Problem bei Kurkuma ist, eigentlich wird es gar nicht gut aufgenommen im Körper.
Ich wollte gerade sagen, die Aufnahme ist halt das Problem, aber das ist bei vielen dieser Pflanzeninhaltsstoffe so. Also auch die Polyphenole werden nur zu einem Anteil von deutlich unter 1% aufgenommen, sodass sie im Blut und in den meisten Organen deswegen weniger wirksam sind als beispielsweise im Darm selbst. Also es gibt eine Reihe von Pflanzeninhaltsstoffen, die überhaupt nicht ins Blut übertreten, trotzdem im Darm das Wachstum von schon kleinen vorliegenden Darmkrebsvorstufen bremsen oder sogar komplett ausschalten. Insofern, selbst wenn es nicht ins Blut kommt, kann es trotzdem gesund sein und der Darm, wie gesagt, als häufigster Ort einer Krebsentstehung bei Männern und Frauen zusammengenommen, ist da durchaus ein wichtiger Aktionsort.
Über Mineralstoffe haben wir noch gar nicht gesprochen. Magnesium, sehr beliebt, um Muskelkrämpfen vorzubeugen.
Ja, also Magnesium ist sicherlich ein bisschen überbewertet, was die Wirksamkeit bei Krämpfen angeht, ist aber auch unproblematisch. Insofern habe ich kein Problem damit, das zu supplementieren. Und wenn es einem subjektiv das Gefühl gibt, dass Krämpfe weniger auftreten, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Zink?
Zink hat durchaus wichtige biochemische Funktionen in der Abwehr von zellulärem Stress, und Zink hat auch Einfluss auf das Immunsystem. Man hat in einer relativ berühmten Studie gesehen, dass Erkältungen auch kürzer dauern, wenn man Zink einnimmt. Wenn man sich die Studie dann genauer anguckt, ist die Dauer der Erkältung allerdings nur um, ich glaube, 11,5 Stunden verkürzt im Durchschnitt.
Also nicht eine Woche, sondern
nur. Exakt, also statt einer Woche sind es 6,5 Tage.
Großartig.
Aber es ist signifikant und insofern kann man sagen, okay, da gibt es dann eine gewisse wissenschaftliche Evidenz, um Zink zu unterstützen. Ja. Mhm.
Wir haben über Aminosäuren noch gar nicht gesprochen. Eine Aminosäure, die es in die Medien geschafft hat, ist Taurin. Also,
ja,
wo man zumindest im Tierversuch gesehen hat, Mäuse leben länger.
Also Taurin ist streng genommen keine Aminosäure, ist ein Abbauprodukt einer Aminosäure namens Cystein. Und das Cystein wird in Tieren und auch im Menschen abgebaut zu Taurin. Und dementsprechend ist es auch so, dass Nahrungsmittel, die reich an Taurin sind, überwiegend tierischen oder eigentlich nur tierischen Ursprungs sind. Und das wird natürlich von den Fleischliebhabern neuerdings als Argument verwendet, in Ignoranz der Tatsache, dass man Taurin natürlich auch als Supplement zuführen kann und auch viele Energy-Drinks Taurin enthalten. Insofern ist Taurin ein schon langjährig erprobtes Supplement in Kombination mit diesen Energy-Drinks. Und im Tierversuch bis hin zum Affen hat es durchaus gesundheitsfördernde und in der Maus auch lebensverlängernde Wirkung. Ob ich das jetzt deswegen einnehmen würde, mal sehen.
Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel versprechen auf ein langes, gesundes Leben. Unser Thema in der Sprechstunde heute. Zu Gast im Studio als Experte Professor Michael Risto von der Charité Berlin. Herr Risto, es sind viele Mails auch schon gekommen. Ein Hörer aus Haßfurt fragt per Mail, wie sieht denn es aus mit Mangelerscheinungen bei Kindern? Er hat wohl seine Tochter im Kopf, die sich vegan ernährt.
Das ist eine schwierige und lange Diskussion. Grundsätzlich ist es möglich, sich auch bei veganer Ernährung mangelfrei zu ernähren. Das ist,
man muss aber ein bisschen was wissen davon, ne?
Es ist nicht ganz trivial und insofern ist der überwiegende Konsens so, dass man bei Kindern und insbesondere Kleinkindern vielleicht nicht unbedingt auf vegane Ernährung zurückgreifen sollte. Nicht, weil das grundsätzlich nicht möglich wäre, sondern weil es wirklich erforderlich ist, dann pflanzliche Nährstoffe sehr selektiv auszusuchen und auch sehr speziell zusammenzustellen, was fast eine Vollzeittätigkeit sein kann. Insofern so ab 12, 13 Jahre kein Problem vegan. Davor zumindest ein kleiner tierischer Anteil ist aus meiner Perspektive und Perspektive der meisten Experten zu empfehlen.
Was sind kritische Punkte? Also Vorbeugung auch einer Anämie zum Beispiel?
Es sind bestimmte Inhaltsstoffe, unter anderem das Eisen, das kann man noch supplementieren, aber auch bestimmte Vitamine, die gerade im Wachstumsalter aus pflanzlichen Quellen nicht so ganz einfach herbeigeführt werden können. Nicht, weil es grundsätzlich nicht möglich wäre, sondern weil unser Speiseplan in dieser Form das nicht vorsieht.
Aber der Hörer berichtet ja von seiner Tochter, die 14 ist, da dürfte es dann schon nicht mehr so ein Problem sein, oder?
Das geht und insbesondere lässt sich da auch durch entsprechende Blutuntersuchungen dann feststellen, ob das wirklich der Fall ist. Je kleiner und jünger das Kind ist, desto komplikationsbeladener, insbesondere psychisch sind solche Blutentnahmen. Insofern sollte man das dann eher vermeiden, aber mit 14 kein Problem.
Am Telefon Frau Schmidt aus Sachsen. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Also ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt reicht noch für die Beantwortung meiner Frage, weil ich nun gerade wieder von Nachrichten drankomme.
Na, legen Sie los.
Ja, weil ich ein bisschen, bitte?
Legen Sie los.
Ja, also meine Tante, die ist fast blind und bei ihr wurde eine Augenerkrankung festgestellt, weil die Sehzellen immer mehr absterben. Und sie hat sich nun eigenständig aus der Apotheke, holt sie sich immer Kapseln mit irgendwelchen Vitaminpräparaten für die Augen, mit Lutein und Zeaxanthin und Blaubeerextrakt und wie das alles heißt. Sie verspricht sich davon einen Nutzen. Und sie hat mir jetzt mal gesagt, sie hat mir selber gesagt, sie weiß nicht, ob sie sich das nur einbildet. Aber sie hätte wohl, sie hätte wohl die Vermutung, es würde ihr was helfen und die Erkrankung wenigstens aufhalten.
Ja, geben Sie Herrn Risto die Chance, das einzuordnen noch.
Herr Risto. Frau Schmidt, Ihre Tante macht alles richtig. Für Lutein und für Zeaxanthin ist in der Tat in guten Studien nachgewiesen, dass es bei der Makuladegeneration, und darum geht es, nehme ich an, durchaus nachweisbare Wirkung gibt und der Rückgang der Sehfähigkeit um bis zu im Schnitt 25% verzögert werden kann. Insofern, Ihre Tante soll das so weitermachen, und diese beiden Substanzen, Lutein, Zeaxanthin, sind ausreichend. Alles Weitere wissen wir nicht, ob es überhaupt etwas bringt.
Und das heißt, dann werden dann die Zellen der Netzhaut auch geschützt ein Stück weit?
Wie der genaue Mechanismus ist, ist meines Wissens bis heute nicht bekannt, aber es gibt mehrere wirklich geblindete, placebo-kontrollierte Studien, die das unterstützen, und das wird auch mittlerweile allgemein empfohlen.
Gleich wird Professor Michael Risto von der Charité Berlin weitere Fragen von Ihnen beantworten. Vorher schauen wir uns noch einen speziellen Aspekt des Themas etwas genauer an. Werden Nahrungsergänzungsmittel gebraucht für eine gesunde Schwangerschaft, und wenn ja, auf welche kommt es an? Frau Professor Mathilde Kersting leitet das Forschungsdepartement Kinderernährung an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Ruhr-Universität in Bochum. Jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Professor Kersting.
Guten Morgen, Herr Winkeleide.
Viel zu hören ist von Folsäure, wo man sagt, Folsäure sollte auf jeden Fall vor einer geplanten Schwangerschaft schon eingenommen werden und natürlich auch während der Schwangerschaft. Wichtig, die Folsäure?
Ja, auf jeden Fall wichtig, das weiß man schon lange, weil eine gute Folsäureversorgung für die frühkindliche Entwicklung ganz wichtig ist. Und da ist es wichtig, dass die Mutter gut mit Folsäure versorgt ist, um Fehlbildungen im Nervensystem vorzubeugen. Und das kann man, wenn die Mutter ausreichend Folsäure aufgenommen hat und schon gut versorgt in die Schwangerschaft geht.
Ja, nun kriegt man ja nicht immer mit, dass eine Schwangerschaft vorliegt. Es heißt ja, man sollte schon vor einer geplanten Schwangerschaft mit der Folsäure-Supplementierung anfangen. Wenn man das verpasst hat, ist schlimm?
Natürlich hat man die guten Chancen nicht genutzt, das stimmt. Man kann da ein wenig abhelfen, indem man die Dosis der empfohlenen Folsäurezufuhr erhöht. Also generell werden empfohlen, 400 Mikrogramm zu supplementieren täglich. Und wenn man zu spät angefangen hat, dann sollte man die doppelte Menge, also 800 Mikrogramm, supplementieren.
Über Folsäure, wie gesagt, wird relativ viel gesprochen. Worüber gar nicht gesprochen wird, ist über Jod. Dabei ist Jod recht wichtig.
Ja, das ist schade, dass über Jod nicht so viel gesprochen wird wie über Folsäure, weil Jod auch gerade für die frühkindliche Entwicklung ganz wichtig ist. Und wir wissen generell, dass die Bevölkerung in Deutschland nicht so gut mit Jod versorgt ist, wie sie sein könnte. Und da der Bedarf in der Schwangerschaft höher ist als in der Bevölkerung, sind also Schwangere eine besondere Risikogruppe. Und um diesen erhöhten Bedarf zu decken, wird empfohlen, dass Schwangere auch Jod supplementieren sollten.
Das heißt, schwangere Frauen, sozusagen deren Schilddrüse muss mit dem Schilddrüsenhormon sich selbst versorgen, natürlich, und das Baby auch. Und deswegen ist eine erhöhte Jodzufuhr nötig?
Genauso ist es. Die Mutter muss die Schilddrüsenhormone produzieren, solange wie das Ungeborene das noch nicht kann. Später kann das Ungeborene das selbst. Aber in jedem Fall ist wichtig, dass die Mutter ihr Kind entweder mit den Schilddrüsenhormonen und später mit dem Jod versorgt. Und dazu muss die Mutter selbst gut mit Jod versorgt sein.
Und eine ausreichende Versorgung mit Schilddrüsenhormonen, das ist nicht trivial. Das ist wichtig für die richtige Ausreifung des Gehirns, für das Herz-Kreislauf-System und für die Ausreifung auch des Knochensystems.
Genau, und ganz besonders wichtig auch für die kognitive und psychomotorische Entwicklung der Kinder. Das kann man auch zeigen, dass Kinder, die in der ganz frühen Kindheit, in der frühen Entwicklung nicht gut versorgt sind, dass sie auch später Nachteile haben für die kognitive Entwicklung.
Wenn Jod ist eher ein bisschen unterbelichtet, was in Praxen von Frauenärztinnen und Frauenärzten sehr häufig auch empfohlen wird, auch sehr vehement empfohlen wird, sind Omega-3-Fettsäuren. Sind die wirklich so essentiell oder ist es eher nice to have?
Also wenn ich eine Reihenfolge aufstellen sollte von diesen drei Nährstoffen, die wir jetzt besprochen haben, dann sind Folsäure und Jod ganz weit vorne und die Omega-3-Fettsäuren, da haben Sie schon, glaube ich, einen guten Begriff gewählt, ist nice to have. Da gibt es Zusammenhänge zwischen der Versorgung mit den Omega-3-Fettsäuren, sprich der Docosahexaensäure und einer Reduzierung von ganz frühen Frühgeburten. Da gibt es auch Studien dazu. Und es hat lange Erwartungen gegeben, dass eine gute Versorgung mit den Omega-3-Fettsäuren, also eine frühe Versorgung, auch die kognitive Entwicklung der Kinder und die Sehfähigkeit verbessern würde. Aber da ist die Studienlage nicht mehr so, wie sie vorher war. Also nicht so eindeutig.
Welche Nahrungsergänzungsmittel während der Schwangerschaft sind sinnvoll? Auf welche kommt es an? Das war Frau Professor Mathilde Kersting. Sie leitet das Forschungsdepartement Kinderernährung an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Ruhr-Universität in Bochum. Frau Kersting, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Wir reden weiter über Nahrungsergänzungsmittel und über Ernährung. Unser Experte im Studio, Professor Michael Risto. Und wir haben einen weiteren Hörer aus Berlin in der Leitung, Stefan Lode. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich kann berichten, dass ich vor Jahren, vielleicht vor 7 Jahren, manchmal zweimal im Jahr ein Gerstenkorn hatte, also eine Augenentzündung. Und ein Kumpel gab mir den Rat, nimm Zink mit Histidin, und seitdem habe ich keine Augenentzündung mehr gehabt. Also und auch viel weniger, eigentlich jetzt seit Jahren auch kein Schnupfen mehr. Also ich kann da von guten Ergebnissen berichten.
Mhm. Herr Risto, gutes Konzept oder einfach Glück gehabt?
Also man kann das natürlich streng wissenschaftlich nicht entscheiden, aber bei all dem, was wir über Zink wissen, halte ich einen Zusammenhang für durchaus wahrscheinlich. Ob das Histidin eine Rolle spielt, wissen wir nicht, aber für die Zinkwirkung gibt es gute Evidenz. Jetzt nicht spezifisch fürs Gerstenkorn, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall weitermachen, wenn die Effekte da sind, dann sind sie da und werden hoffentlich auch bleiben.
Und wer heilt, hat recht. Oder wer vorbeugt, hat recht. Herr Lode, ich danke Ihnen ganz herzlich. Grüße nach Berlin. Und eine Hörerin hat uns gemailt und fragt, macht es Sinn, bei einer langjährigen Therapie mit CSE-Hämmern Q10 zu ergänzen? Vielleicht können Sie auch die Frage ein bisschen auflösen. CSE-Hämmer.
Also es geht um diese Medikamente, die sehr verbreitet zur Cholesterinsenkung eingenommen werden. Mhm. Besser bekannt als Statine. CSE-Hämmer ist aber der korrekte Begriff. Und die Frage der Hörerin spielt darauf ab, dass der Schritt in der Biochemie, der gehemmt wird durch die Statine, auch dafür zuständig ist, Ubiquinon herzustellen, was für die Zellfunktion außerordentlich wichtig ist. Und die Sorge bei Statineinnahme ist durchaus gerechtfertigt, dass zu wenig Ubiquinon gebildet wird. Daraus leitet es auch die Antwort ab. Ich halte das für sinnvoll. Es gibt wenig gute Untersuchungen, ob es dann wirklich einen Effekt messbar im Menschen hat. Aber die biochemische und medizinische Logik dahinter ist gut. Die Wirkung ist nicht ganz gut gesichert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es etwas bringt, hoch. Insofern, ja, finde ich sinnvoll.
Also von der Logik her funktioniert es, aber es ist noch nicht gut untersucht oder fehlen Daten oder Langzeiteffekte oder?
Also sie hemmen mit Statinen ein Enzym, was für einen körpereigenen wichtigen Stoff, das Ubiquinon, wichtig ist und damit auch gehemmt wird. Das heißt, die haben dann weniger davon und die Einnahme als Supplement sollte das kompensieren, wobei das Cholesterin weiter niedrig bleibt. Und das ist eigentlich ein vernünftiger Ansatz.
Am Telefon Frau Böhmer aus Mainz. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben eine Frage zur Schilddrüse.
Ja, genau. Also ich habe Hashimoto-Thyreoiditis und nehme die Schilddrüsenmedikation und außerdem täglich eine Tablette Selen. Jetzt habe ich aber mal gehört, dass das gar nicht so günstig ist, vor allem, dass Diabetes dadurch gefördert werden könnte. Und meine Mutter hatte Diabetes Typ 2 und ich möchte das eigentlich verhindern, wenn es irgend möglich ist, jedenfalls nicht noch fördern. Und daher meine Frage, gibt es da Studien und wie ist da die gängige Meinung zu?
Also es gibt eine große Studie, die wohlgemerkt in Nordamerika festgestellt hat, dass Seleneinnahme das Diabetesrisiko bei Männern erhöht. Und das beantwortet die Frage für Sie auch schon. Sie gehören jetzt nicht zu den Männern und insofern ist Ihr Risiko sicher nicht erhöht. Was wesentlich wichtiger ist, in Nordamerika ist ein Selen gut versorgte Boden. Das heißt, die Nahrungsmittel enthalten ohnehin schon viel Selen. Und wenn man dann eine Studie macht, die noch mehr Selen supplementiert, dann kommt man so langsam in den Bereich der Überdosierung. In Europa dagegen haben wir viel zu wenig Selen. Das heißt, selbst wenn Sie als Mann in Europa Selen supplementieren, steigt Ihr Diabetesrisiko sehr wahrscheinlich immer noch nicht damit. Lange Rede, kurzer Sinn. Selensupplementation in Europa ist außerordentlich sinnvoll. Man muss sich darüber unterhalten, ob sie jetzt täglich da etwas einnehmen sollen. Aber die grundsätzliche Supplementierung befürworte ich sehr.
Und wie ist die Verbindung zur Schilddrüse? Warum wird das, Frau Böhmer, empfohlen? Sie hat denn Schilddrüsenunterfunktion?
Die Verbindung zur Schilddrüse ist, dass es Selenoproteine gibt. Das sind Eiweiße, die auf Selen angewiesen sind, die in der Schilddrüse wichtige Funktionen haben und bei dieser Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis auch eine Bedeutung haben, sodass man durchaus argumentieren kann, dass das einen vernünftigen Einfluss auf die Schilddrüse haben kann. Unabhängig davon hat aber Selen noch so viele andere Funktionen, dass ich selbst ohne eine Hashimoto-Thyreoiditis empfehlen würde, Selen zu supplementieren.
Was macht Selen oder wofür ist das wichtig?
Die Selenoproteine sind in verschiedenen biochemischen Schritten beteiligt. Ein berühmtes Beispiel ist die Glutathionperoxidase. Das ist ein Enzym, was die körpereigene Abwehr gegen oxidativen Stress steigert. Und wenn man das Selen einem Organismus wegnimmt, dann kann die nicht mehr vernünftig funktionieren. Und das führt dann zu zellulären Schädigungen und so weiter. Hm.
Sie haben gesagt, in Europa sind wir eher mangelversorgt, also von den Böden her.
Ja.
Und das heißt eben auch über die Nahrung, die wir aufnehmen, bekommen wir weniger Selen, als wir bräuchten?
Wir bekommen standardmäßig mit normaler Ernährung wenig Selen. Das ist jetzt nicht so, dass es gar kein Selen in den Nahrungsmitteln gibt, aber deutlich weniger als empfohlen wird. Und zum Beispiel in Nordamerika sieht es anders aus. Da ist die Versorgung über die normale Ernährung völlig ausreichend, sodass leider, finde ich, retrospektiv diese Supplementierungsstudie lieber in Europa durchgeführt worden wäre, weil die Ergebnisse dann ganz anders ausgesehen hätten.
Dann könnte man sie auch wirklich übertragen.
Ja.
Frau Böhmer, ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen und Grüße nach Mainz. Martina Monti hat uns geschrieben, sie berichtet, ihre Mutter leidet an einer Polyneuropathie. Jetzt hat sie mehrfach gehört, dass eine Vitamin-B-Infusion die Beschwerden lindern könnte, beziehungsweise die Nervenschädigung verlangsamen könnte. Ist da was dran? Fragt sie mit Grüßen aus der Schweiz.
Also grundsätzlich ist es so, dass Polyneuropathien unterschiedliche Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist eine langjährige Diabeteserkrankung. Dann gibt es Umweltgifte und Genussgifte, Alkohol beispielsweise, aber auch Chemotherapien. Und Vitamin B-Kombination, Supplementierung ist dort durchaus sinnvoll. Dass das unbedingt als Infusion erfolgen muss, halte ich dagegen für eher zweifelhaft, aber es ist sicherlich auch nicht schädlich, es als Infusion zu geben. Man kann dieses Vitamin B aber sicherlich auch als Kapsel täglich als Supplement entsprechend zuführen.
Ein Hörer hat uns gemailt und fragt, was ist Ihre Meinung zu NMN und was verbirgt sich hinter dem Kürzel?
NMN ist eine Abkürzung für Nicotinamid Mononukleotid. Da müssen wir kurz ausholen. Das Nicotinamid ist ein Abkömmling der Nikotinsäure, was auch besser bekannt ist als Vitamin B3 oder Niacin. Vitamin B3 und Niacin sind als Supplemente schon lange verfügbar, haben die unangenehme Eigenschaft, so eine Viertel bis eine Stunde nach Einnahme einen sogenannten Flush auszulösen. Das heißt, der ganze Körper wird von einer Hitzewelle durchlaufen, die auch durchaus eine halbe Stunde anhalten kann, was dazu führt, dass viele Menschen das deswegen nicht mehr einnehmen. Und dieses Niacin, Vitamin B3, ist ein Vorläufer eines wichtigen zellulären Inhaltsstoffs, dem NAD. Und wir wissen, dass gesteigerte NAD-Spiegel durchaus gesundheitsfördernd und lebensverlängernd sind. Der Weg, von diesem Flush und diesen Nebenwirkungen vorbeizukommen und trotzdem die Wirkung zu haben, ist dieses NMN. Und es gibt eine zweite Substanz, das Nicotinamid Ribosid, NR. genannt, was genauso funktioniert, wahrscheinlich sogar noch etwas besser. Und die biochemischen Grundlagen dafür sind durchaus nachvollziehbar und es gibt durchaus zahlreiche Tierstudien und auch einige wenige Humanstudien, die die Einnahme von solchen Substanzen durchaus unterstützen würden. Also kurze Antwort, ja, halte ich für sinnvoll. Ob das die einzige Herangehensweise ist, ist eine andere Frage.
Alternativ wäre?
Bezüglich dieser Achse, wie gesagt, ich finde, das Nicotinamid Ribosid hat etwas höhere Wahrscheinlichkeit, wirksam zu sein, ist etwas schwieriger zu bekommen, aber im Prinzip ist das NMN auch in Ordnung und wir können mit beiden Substanzen Fug und Recht sagen, dass es genügend Evidenz gibt, um das zu befürworten.
Mhm. Am Telefon, Herr Terres, und schönen guten Morgen. Sie haben eine Frage zu Nahrungsergänzungsmitteln im Sport.
Genau, es ist so, ich gehe mittlerweile stark auf die 40 zu, Ende 30 und bin immer noch im Amateur- und Wettkampfsport unterwegs. Und bei so 4 bis 5 Trainingseinheiten die Woche mache ich mir natürlich schon darüber Gedanken, okay, was brauche ich außer einer ausgewogenen Ernährung? Und da gibt es halt aber auch viel Folklore im Sport und da wollte ich mal fragen, okay, was ist denn das, wo Sie sagen würden, das macht auf jeden Fall Sinn? Also ich halte mich meistens an Magnesium und Calcium und noch so ein paar Vitamine, die ich noch zusätzlich nehme, aber da wollte ich einfach mal nachfragen, was ist da die Empfehlung?
Die Frage, die wir natürlich klären müssen, Sinn wofür? Also wenn es um gesundheitlichen Sinn geht, dann sind Sie schon ganz gut dabei mit dem, was Sie supplementieren. Wenn es um Sinn bezüglich Muskelaufbau und ähnliche Dinge sind, da gibt es natürlich dann eine ganz andere Diskussion, die aber leider meistens nicht so sonderlich gesundheitsfördernd, sondern teilweise eher schädlich ist. Also Stichwort Aminosäuresupplementation, Kreatinsupplementierung und so weiter. Ich verstehe Sie so, dass Ihre Frage darum geht, Sie wollen Dinge supplementieren, von denen Sie keine Angst haben müssen, dass Sie Schäden auswirken. Ist das richtig?
Genau, und die halt sozusagen auch beim Heilungsprozess, ich bin im Wettkampfsport, im Kampfsport, ne? Also Sachen, die sozusagen die Regeneration irgendwie sozusagen unterstützen und es ist ja auch einfach eine hohe Belastung, wenn man dann 4 bis 5 Mal die Woche im Training ist. Mhm. Also was sind Sachen, die man gesund zu sich nehmen kann und genau.
Also es ist wie immer eine Frage der Dosis, aber was die Regeneration angeht möglicherweise auch vor der eigentlichen Belastung sind verzweigkettige Aminosäuren, die Sie sicherlich kennen, wo ich aber von der Dosierung her mich eher im unteren Bereich bewegen würde, weil, wie Sie auch wissen, je mehr Sie davon einnehmen, desto größer ist die Belastung für die Niere insbesondere, was dann über die Jahre doch deutliche Nierenschäden machen kann. Und was dazu kommt, ist, dass alle Aminosäuren, aber insbesondere auch die verzweigkettigen, das Diabetesrisiko ein bisschen steigern und auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Wie gesagt, das dauert alles eine Weile, also tritt jetzt nicht nach 1-2 Jahren auf, aber trotzdem kumuliert das.
Was sind das denn verzweigkettige Aminosäuren? Habe ich noch nie von gehört. Ich habe mich immer nur an Magnesium und Calcium gehalten.
Also Leucin, Isoleucin, Valin sind die 3 verzweigkettigen Aminosäuren und die haben verschiedene Eigenschaften. Insbesondere verhindern sie den Muskelabbau, aber auch sind in der Regeneration sinnvoll, um Schmerzsymptome dann zu lindern und werden eigentlich sehr verbreitet eingesetzt. Also die werden BCAA abgekürzt und die empfohlene Dosierung dafür ist leider sehr hoch und medizinisch nicht zu befürworten, aber in geringer Dosierung ist das durchaus in Ordnung.
Mhm. Ja, Dank an Herrn Terres für seine Frage. Und er hat vorhin ja noch so diese, also er hat es selber Folklore genannt im Sport. Es gibt auch Sachen, von denen man eher abhalten sollte, ne?
Es gibt viele Sachen, insbesondere im Kraftsport, im Muskelaufbau, das leider seit vielen Jahrzehnten eher durch gesundheitsschädigende Interventionen geprägt ist. Und es ist nun mal so, dass wer in diesem Feld mitschwimmen möchte und da kompetitiv mitschwimmen möchte, im Prinzip seine Gesundheit doch deutlich schädigen muss. Das gilt jetzt nicht für Kampfsport oder normalen Ausdauersport, das ist ein ganz anderes Thema.
Eine ganz wichtige Frage hat auch Martin Henning aus Hamburg. Er fragt, wie stelle ich als Käufer fest, ob Nahrungsergänzungsmittel eine gute Qualität haben oder ob sie verunreinigt sind?
Das ist eine sehr, sehr wichtige und außerordentlich schwierig zu beantwortende Frage. weil, wie Herr Winkelheide ja eingangs gesagt hat, Supplemente kaum einer Regulierung unterliegen. Also bei Medikamenten ist es so, dass die regelmäßig geprüft und analysiert werden. Bei Supplementen ist das nicht der Fall, sodass wir insbesondere, wo Supplemente doch aus aller Welt ziemlich einfach bezogen werden können, im Prinzip nur auf indirekte Möglichkeiten zurückgreifen können. Und die sehen so aus, dass man versuchen sollte, Supplemente dann bei Suppliern zu kaufen, die entsprechende interne Kontrolle haben. Also Stichwort Drogeriemarkt oder Apotheke ist da sicherlich ein guter Hinweis bezüglich der Hersteller. Dann, wenn man das im Internet beziehen möchte, dann sollte man sich wirklich eingehend über die Hersteller informieren, wie lange existieren die, welchen Namen, Bekanntheitsgrad haben die und solche Dinge. Das kann aber durchaus ein eigenes Forschungsprojekt werden und ist im Einzelfall nicht trivial.
Aber schon ein wichtiger Hinweis, eben besser nichts übers Internet beziehen?
Das würde ich so global nicht sagen, aber ich finde die Leichtsinnigkeit, mit der viele Leute irgendwelche Supplemente, die sie irgendwoher beziehen, dann selbst einnehmen, teilweise schon erstaunlich.
Eine Hörerin hat uns gemailt und sagt, sie ist seit 6 Monaten Mutter eines Sohnes, sie stillt ihn. Und sie nimmt täglich einen Vitamin-Mineralstoff-Komplex-Präparat für Stillende ein, allerdings nur die Hälfte der empfohlenen Tagesdosis. Und sie fragt, ist sowas also A, überhaupt richtig während der Stillzeit oder spricht etwas gegen die Einnahme eines solchen Präparates?
Das ist schwierig zu beantworten, ohne
weil
zu
der
wissen,
Mix nicht klar ist, ne?
Und zu wissen, welche Stoffe im Einzelnen dort enthalten sind. Aber was man pauschal sagen kann, ist, dass für den Säugling die Jodidzufuhr und die Zufuhr an D3 relevant ist. Das muss jetzt nicht über ein Supplement für die Mutter zugeführt werden, aber das sind die beiden entscheidenden Punkte. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es kein hohes Risiko gibt, dass dort signifikant falsche Inhaltsstoffe enthalten sind. Aber wie gesagt, das kann ich nur mit genauer Zusatz und Liste des Namens des Präparats beurteilen.
Es sind ein paar Fragen gekommen zu Arthrose in Gelenken und was man da machen kann. Von Ärzten wird oft ein Präparat genannt, das möchte ich jetzt hier aber nicht nennen, aber es ist relativ teuer, schreibt auch der Hörer. Was lässt sich überhaupt, also beim gegen Arthrose, gibt es da spezielle Empfehlungen?
Also ein wenig finanziell aufwendiges Medikament bzw. Supplement ist das Glucosamin. Glucosamin ist enthalten in den Schalen von Krustentieren, also Krabben, Hummern und so weiter, wird daraus isoliert oder auch entsprechend synthetisch hergestellt. Es gibt ganz gute Evidenz, dass es gegen Gelenkbeschwerden hilfreich ist und es gibt epidemiologisch mehr als Zufallsbefund auch Evidenz, dass es die Lebenserwartung erhöht und das Risiko für verschiedene Krebssorten, für Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen reduziert. Also es scheint eher eine Allround-Wirkung zu haben. Insofern Glucosamin ist sicherlich ein Versuch wert. Mindestens 1000 Milligramm am Tag, ein bisschen mehr geht auch. Und ansonsten gibt es weitere Präparate, die aber sicherlich dann hier unter Marketing fallen würden, wenn wir die namentlich diskutieren.
Eine Hörerin fragt oder sagt, sie hat wegen einer Pilzerkrankung, einer Vaginose, die Einnahme von Milchsäurebakterien empfohlen bekommen. Funktioniert das? Ist das sinnlos, fragt sie.
Also die Verwendung von Milchsäurebakterien vaginal hat durchaus sinnvolle und auch schützende Wirkung, aber die...
Also sozusagen die äußerliche Anwendung.
Ja, aber die...
Aber die zu schlucken?
Die orale Einnahme wird einfach dazu führen, dass ihr Darm sich darüber freut, aber mir wäre absolut nicht vorstellbar, wie die Bakterien den Weg in die Vagina finden. Insofern, das halte ich für fragwürdig bis falsch.
Viele Fragen sind auch gekommen zum Vitamin D. Was tun, wenn sozusagen Vitamin D-Mangel diagnostiziert wird? Sollte das dann auch möglicherweise kombiniert werden mit Magnesium, Vitamin K2? War hier die Frage.
Also das sind verschiedene Probleme und Vitamin D-Mangel wird mit Vitamin D-Substitution behandelt. Insofern gibt es da jetzt keine Gründe, K2 oder Magnesium einzusetzen.
Mhm. Nahrungsergänzungsmittel und Ernährung versprechen auf ein langes, gesundes Leben. Dank allen Hörern und Hörern, die uns angerufen oder die uns gemailt haben. Dank an unseren Studio-Experten, Professor Michael Risto, Ernährungswissenschaftler, Internist und von der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Herr Risto, vielen Dank, schön, dass Sie hier waren. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon war Martin Winkelheide.